Alles klar, Klassik. Die 100. Sendung mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. 100 Jahre, ah nee, 100 Tage, nee, 100 Mal, 100 Mal. Herzlich willkommen zur Jubiläumssendung von Alles klar Klassik, zur 100. Sendung. Ja. Und fast immer mit dabei, Dieter Doro. Hallo.
Hallo Axel.
Herzlichen Glückwunsch.
Happy Anniversary.
Yeah.
Ja.
Wer hätte das gedacht, oder?
Ich nicht.
Na ja,
dass ich es mal 100 Folgen mit dir aushalte. Nee, wobei, wir haben ja gar nicht 100 Folgen miteinander. Wir haben vielleicht 50 oder so dann.
Ja,
ne?
Ja. Aber das ist schon ein langer Weg. Also muss man vielleicht nochmal erinnern. Also das fing alles an während der Pandemie, als du mal angerufen hast und einfach mal reden wolltest.
Genau. Ja. Ich hatte niemanden zum Reden und da habe ich gesagt, Mensch, Axel, können wir mal reden?
Ja, genau.
Nein, aber,
Herr Brüggemann damals bitte noch, ja?
Ja, genau. Nee, das ist auch heute noch so. Aber das verraten wir dann erst in den nächsten 100 Sendungen. Nein, genau. Aber die Idee ist tatsächlich während der Covid-Pandemie geboren. Und dann haben wir die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und haben dann angefangen.
Ja, und es ist jetzt...
Und es ist gut geworden.
Ja, wirklich das 100. Mal. Ich weiß noch, wir haben angefangen tatsächlich mit Sendungen, wo wir sowohl die Themen als auch unser Update zusammengepackt haben. Dann haben wir irgendwann das mal ein bisschen entzerrt. Genau. Ich glaube, das ist bei euch da draußen ganz gut angekommen. Und ich finde, wir nutzen die heutige Sendung erstens zum Feiern, Türe, und zweitens, um einfach nochmal ein bisschen zurückzuhorchen, was wir so aufgenommen haben und was wir so gemacht haben für große Themen und was wir für tolle Gäste gehabt haben. Ne?
Ich wollte gerade sagen.
Übrigens, über 200 Gäste.
Ja. Ah, okay, du hast gezählt. Also ich finde schon, dass das Line-Up konnte sich immer sehen lassen, auch dank dir, Axel, natürlich.
Ja,
oder hauptsächlich dank dir. Du hast da immer ganz gute Leute vors Mikro gezerrt und ich durfte dann auch ab und zu mal meinen Senf zwischendurch mal abgeben zu den Themen der Klassik. Aber na klar, man ist ein ganz gutes Format und sag mal, wie feierst du?
Naja, ich bin in Prag tatsächlich hier auf Wochenendreise, kann man sagen. Und deshalb feiere ich leider ohne dich, aber dafür mit anderen interfamiliären Begleitpersonen und werde natürlich auch auf uns anstoßen heute Abend.
Mit Menschen aus deinem privaten Umfeld.
Ja, weil Champagner ist ja hier, glaube ich, in Prag nicht so. Ich glaube, ein zünftiges Bier gibt es dann auf unsere 100.
Ja, was trinkst du da? So ein gutes tschechisches Budweiser
oder
so ein Staropramen oder so?
Ich glaube, das muss schon irgendwie sein. Ja, das muss schon irgendwie sein.
Ja, auf jeden Fall.
Also.
Du, ich habe auch noch nicht den Champagner oft, weil bei den Temperaturen hier, da könnte ich jetzt, wäre ich nicht mehr in der Lage, drei klare Sätze. Nee. Nein, ich warte bis heute Abend und trinke dann auf der Terrasse was.
Ja, okay.
Einen Schluck.
Ich auf auch. Dich. Ein Schlückchen, genau. Ja, wir hatten tolle Namen als Gäste. Ich finde, das zeigt einfach auch, und auch, dass wir so lange das jetzt schon gemacht haben und ihr immer noch zuhört und immer mehr Leute zuhören, muss man sagen, zeigt, dass es tatsächlich ein Bedürfnis innerhalb unserer klitzekleinen Klassik-Bubble gibt, solche Themen zu debattieren, die dann auch immer wieder die Klassik mit der Welt da draußen verbinden. Und das ist, glaube ich, ja auch so das, was wir immer wollten in diesem Podcast und das, was passiert und wo man sowohl bei Musikerinnen und Musikern, aber auch bei Leuten aus den Hochschulen merkt, dass diese Foren wirklich aktiv genutzt werden. Das merken wir auch an euren Zusendungen, dass es da Bedarf gibt, Redebedarf immer wieder, oder?
Absolut. Und einer unserer ersten Gäste oder ich glaube unser erster Gast in der ersten Episode war tatsächlich Sarah Wedel-Wilson.
Ja,
das damals ist noch Rektorin der Hochschule für Musik Hans Eisler und inzwischen Staatssekretärin in Berlin.
Da sieht man, dass in diesen zweieinhalb Jahren, die es gedauert hat, wirklich viel passiert ist, auch mit den Menschen. Und die Idee des Podcasts damals, des ersten Podcasts, den wir zusammen gemacht haben, war Aufhören. Ja, also wir haben zum Anfang das Thema Aufhören gehabt, weil wir auch gefragt haben, wie war es nach der Pandemie. Viele Studierende haben abgebrochen ihr Musikstudium. Viele, die anfangen, hören relativ schnell auf. Und deshalb war das unser allererstes
Thema. Wir fanden
das
auch lustig.
Ja, es war auch lustig.
Ne?
Ich glaube, Sarah fand es auch lustig. Und nur weil sie bei uns dieses Interview gegeben hat, ist sie jetzt Staatssekretärin in Berlin geworden. Das hat sie eigentlich auch nur uns zu verdanken.
Genau, ist totaler Karrierebooster für sie.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Wollen wir mal reinhören, was sie gesagt hat damals?
Ja.
Also
ja.
Gut. Hier ist Sarah Whittle-Wilson.
Ich hatte mal ein Gespräch relativ am Anfang der Pandemie mit einem Sänger, der bei uns war. Und der hat mich aufgehalten vor der Hochschule und hat gesagt, er wechselt jetzt. Und tatsächlich ist er Arzt geworden. Und ich habe ihm zugeredet, weil ich habe gesagt, wenn du nicht 150% davon überzeugt bist, dass du Sänger werden musst, wenn das nicht so in deinen Genen drinnen ist, dass du jeden Abend deinem Publikum von der Opernbühne oder von der Konzertbühne begegnen willst, dann lass diese Gabe, die du hast für die Musik, lass es in dein Leben einfließen als ein ganz, ganz wertvoller Hobby und widme dich dann dem Medizinstudium. Und tatsächlich wird das wahrscheinlich einer der aktivsten Hobbymusiker Berlins, der aber eben auch noch ein Publikum ist, der auch das Geld verdienen wird, um Publikums, um Karten zu kaufen, um ein Mitglied des Publikums zu werden, um Unterstützungen zu geben. Vielleicht ist es auch jemand, der in späteren Jahren junge Musikstudierende unterstützen wird, die Stipendien und so weiter. Also ich denke, viele haben sich die Frage gestellt in dieser Pandemie, ist das wirklich das, was ich machen will? Und wenn die Antwort mit einem ganz großen Ja gekommen ist, hat man eben diesen Weg noch weiter verfolgt.
Ja, das war Sarah Whittle-Wilson. Und ist schon ganz interessant, was sie zum Thema Aufhören sagt oder auch zum Thema Hobby, Musik als Hobby oder Musik als Beruf. Und ich finde einen Aspekt, den finde ich auch heute noch oder ganz allgemein sehr gültig, dass sie sagt, dass man also ein sehr oder was sie hat auch gerade gesagt von dem Studierenden, den sie da getroffen oder interviewt hat. Dass er einer der begeistertsten Hobbymusiker in Berlin geworden ist. Und wenn man das nicht unbedingt muss, dann sollte man das zumindest als Option wählen.
Wir sind ja auch die begeisterten Podcaster geworden.
Naja, also ich finde schon, da ist was dran. Absolut, und dass es eben nicht mehr dieses Stigma hat von, das ist jetzt Scheitern und ja. Und dann noch eine.
Ja, nee, sorry. Bitte. Ja, Entschuldigung. Das habe ich mir auch bei der 100. Sendung geschworen, ich soll dich weniger unterbrechen. Das ist die größte Kritik, die immer kommt.
Ach, ich finde, bitte. Das ist gar nicht mehr so schlimm. Ich habe mich daran gewöhnt, oder ist das nicht mehr so schlimm? Ich unterbreche dich ja auch. Also komm, wir können jetzt mit dem Vorurteil, können wir jetzt mal aufräumen. Du darfst mich heute zur 100. Sendung so oft
unterbrechen. Was? Also machen wir mal weiter.
100 Mal unterbrechen. Ja, komm, dann machen wir weiter.
Nein. Genau. Ja, wenn wir zurückgucken bei 100 Sendungen, die erfolgreichste Sendung, die wir gemacht haben, mit weit über inzwischen, glaube ich, 17.000 Hörern und Hörerinnen, ist leider die Sendung gewesen, die wir aus Anlass des Ukraine-Kriegs gemacht haben, wo wir gefragt haben, wo liegen eigentlich die kulturellen Wurzeln zwischen Ukraine und Russland. Das war tatsächlich im Februar noch oder Anfang März. Da hat keiner davon irgendwie sich träumen lassen können, was für ein fürchterlicher, langanhaltender und menschentötender Konflikt das sein wird. Aber
das war Februar. Am 22. Februar war dieser Einmarsch.
War der Einmarsch, genau. Und ich glaube, im März haben wir gleich Anfang März oder wir haben sogar noch Ende Februar die erste Sendung dazu gemacht. Genau. Und da sieht man aber auch, dass Kultur oder so ein Podcast, wie wir ihn haben, dann tatsächlich helfen kann, nochmal einen Schritt zurückzugehen und jenseits der Aktualitäten versucht, andere Zugänge zu finden zu Konflikten. Ne? Also das fand ich ganz interessant. Und vielleicht hören wir mal ganz kurz rein, weil das erste Interview, was wir mit der ukrainischen Dirigentin Oksana Lynev gemacht haben, das war vor dem Krieg, das haben wir gesendet hier. Da ging es darum, dass sie in Lviv eine Skulptur für ihr Mozartfest von Mozart, von einem modernen Skulpteur aufstellen wollte. Und das hat die Ukraine gespalten, nämlich die Westukraine und die Ostukraine. Und die Ostukraine hat gesagt, das ist uns viel zu modern, das geht uns viel zu sehr nach Europa. Und die Westukraine hat gesagt, genau das brauchen wir. Und anhand dieser Mozartfigur in Lviv konnte man eigentlich schon sehen, wie damals noch dieses Land Ukraine, was heute weitgehend gegen den Feind geeint ist, zerrissen war. Hören wir doch mal kurz rein, wie Oksana Lynev vor dem Einmarsch, ist ja nicht vor dem Krieg, der Krieg hat natürlich schon viel früher begonnen, aber vor dem Einmarsch im Februar die Situation mit Mozart in der Ukraine beschrieben hat.
Für mich ist das auch ein wichtiges Beispiel, weil, wie gesagt, ich verstehe, dass Außenpolitik ganz, ganz bedeutend ist. Ja? Also oft auch entscheidend dann bei solchen Problemen und Konflikten. Also deswegen für mich als verantwortungsvolle Künstlerin aus Ukraine ist für mich, das alles gehört zusammen. Schauen Sie, wir wollen in die europäische Integration und ganze Europa, ganze Welt hat schon längst ganz andere auch Werte, also sowas wie Toleranz zum Beispiel oder auch Verständnis zueinander. Das ist eine Prüfung jetzt für uns, das ist auch ein Zeichen, auch nochmal wegzusetzen, sozusagen Richtung Europa oder jetzt wieder demontieren und Richtung Sozialismus zurückzukehren.
Sie haben gerade jetzt gesagt, dass die Kulturpolitik und gerade Ihr Engagement für den Mossad-Sohn in der Ukraine auch eine Art Außenpolitik ist. Auf der anderen Seite sehen wir gerade ganz massive, echte Politik. Also wir sehen Panzer, russische Panzer, die an der Grenze zur Ukraine auffahren. Mit Sicherheit keine leichte Situation, oder?
Ja, es ist wirklich schwierig, weil wie gesagt, es gibt eine Gefahr aus Osten, es gibt diesen Konflikt, es gibt Annexion von Krim, es gibt auch noch eine nicht ganz Einheit in unserem Land, genau, durch die Geschichte von letzten 200 Jahren, ja, wo Ostukraine mehr unter russischem Einfluss stand und Westukraine unter Westeuropa-Einfluss stand. Wir müssen jetzt noch auch zueinander finden, aber es passiert wirklich sehr, sehr viel, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt in Südukraine, nach Odessa reise oder in Ost, jetzt zum Beispiel sehr viel mehr Menschen sprechen Ukrainisch zum Beispiel als Umgangssprache, als früher, als noch okay. Vor 10 Jahren. Wenn früher hat man viel mehr Russisch zum Beispiel gehört. Also da passiert auch ganz viel, also wo die Menschen beginnen sich auch anders identifizieren. Aber natürlich ist es auch noch sowas wie, dass wir müssen erst unsere Geschichte erstmal neu kennenlernen, weil natürlich, das war ja in Sowjetzeit alles auch verboten oder wir müssen die Geschichte, die Fakten erstmal neu bewerten, aber das kennen Sie auch in Deutschland auch natürlich. Genauso, wo man mit der Vergangenheit auch erstmal abarbeiten muss, ja, aber natürlich auch gleichzeitig auch klare Richtung setzen, also wo wir hinwollen.
Ja, spannend. Also spannend auch, wie Sie erwähnt ja schon, dass es da Truppenaufmärsche gibt an der Grenze. Also es war kurz vor dem Einmarsch am übrigens 24. Februar, nicht ja, 22. 24. Ich vorhin versprochen. Interessant ist auch, dass Sie nochmal, gerade wenn man das heute hört, sagt, ja, die Ukraine muss erstmal selber ihre Geschichte aufarbeiten und eben der mehr immer sowjetisch oder der Osten der Ukraine immer mehr unter sowjetischem Einfluss, der Westen der Ukraine unter mehr westlichem Einfluss und so weiter. Also diese Gespaltenheit in dem Land. Und wenn du dir denkst, jetzt ist schon seit über 2 Jahren, gibt es diesen furchtbaren Krieg dort. Und natürlich denkt da niemand mehr groß an irgendwie geschichtlichen Dinge aufzuarbeiten. Da geht es einfach nur ums Überleben tatsächlich und um das Abwehren von Angriffen. Und ich finde, man hört es auch sehr, sehr gut in dem zweiten Beitrag, der jetzt kommt von ihr, wie unglaublich emotional sie spricht. Ich finde, man hört es an der Stimme ganz, ganz, ganz deutlich. Kannst du noch mal sagen, wann, wie viel später war das? Hast du das im Kopf?
Ja, ich glaube, das war ein halbes Jahr später. Und Oksana und ich haben seitdem sehr viel telefoniert und telefonieren auch immer noch über die Situation. Und man merkt natürlich, dass ein Mensch wie Sie, die zum Beispiel sehr dafür ist, dass immer noch Tschaikowski gespielt wird, auch mit der Begründung, das Erste, was die Russen zerstört haben, eine der ersten Sachen war die Ferienwohnung von Tschaikowski in der Ukraine, also so viel zu nationalen Helden, dass sie sehr viel Druck von ihren ukrainischen Landsleuten kriegt, weil sie sagt, naja, russische Kultur können wir ja nur nicht bestrafen. Und gleichzeitig natürlich der Druck aus der russischen Community, weil sie natürlich Herzblut-Ukrainerin trotzdem ist. Also da sieht man, wie an einem künstlerischen Menschen in so einer schwierigen Weltsituation einfach auch wahnsinnig große Fronten aufeinander prallen. Und so viel kann ich sagen, also wir haben oft miteinander geredet und es waren oft für mich sehr bewegende Gespräche, weil man gemerkt hat, und du sagst es eben schon mit der Stimme, weil man merkt, wie viel dann doch auf den Schultern einer Künstlerin manchmal lastet, weil doch auch da die Kunst für viele zur Reflexionsfläche des Konflikts wird, ne?
Ja, also ich finde, man hört deutlich, wie kämpferisch sie ist, wie sie auch über humanistische Werte ganz allgemein spricht und wie emotional ihre Stimme ist. Ja.
Hören wir es uns mal an. Genau.
Seit dem ersten Tag des Krieges habe ich noch mehr deutlicher gefühlt gehabt, dass eigentlich für mich Musik ist mein eigentliches Leben, was für mich einfach viel und alles bedeutet. Weil als der Krieg angefangen war, ich war auf dem Weg von Wien nach Bologna und eigentlich, ich bin eingereist, direkt vom Flughafen abgeholt und das Orchester hat mich schon erwartet, weil eigentlich ich war vom Flughafen direkt zur ersten Probe und das Orchester hat mich schon erwartet. Es gab auch den Bürgermeister und die ganze Leitung der Oper, die haben zuerst ihre Beileid und Solidarität ausgesprochen, alle gehabt, also auch ihre natürlich Schock. Und dann habe ich kurz auch gesprochen, wie heute Morgen das alles anfing, dass ich erstmal mit all meinen Angehörigen und Familie telefoniert musste. Und dann alle saßen da erschütternd und dann Orchestervorstand hat zu mir auch gesagt, Oksana, was können wir jetzt in dem Moment machen? Und dann ich habe gesagt, wir sollen spielen, ja, also wir sollen unsere Probe beginnen. Also ich habe nicht die Probe abgebrochen, nicht mal für eine Stunde, ja. Und dann kam alles das raus in der Musik. Eigentlich, wir hatten Dvořák Neunte geprobt. Mhm. Für mich damals auch sehr symbolisches Werk, weil es ist aus der neuen Welt. Und wie wir wissen, der Dvořák war inspiriert von der neuen Welt, in also Amerika, in Amerika, die er gesehen hat. Und eigentlich für mich als Inspirationspunkt der Brief von Dvořák, diese Freedom-Statue, die eigentlich ein Geschenk von Franzosen war, im Symbol der französischen Revolution. Und jetzt, Ingenieur, spreche ich auch über französische Revolution. Das ist der Anfang der Demokratie, was symbolisieren soll, diese Kranz von 7 Kontinenten und eigentlich nach Vorbild des das Eugène de la Croix, die französische Revolution, also die Frau mit Fackeln auf den Barrikaden, also ein Kampf für die Gleichgerechtigkeit, für die Demokratie, das ist für mich eigentlich die Symphonie der neuen Welt. Und diese Motive, die er verwendet hat, also mit dem in indianische Musik. Das für mich bedeutet nicht so viel Exotik, die Dvořák verwendet hat, sondern dass der Dvořák immer mit seinem Herz als ein Komponist, der von einfachen Verhältnissen gekommen war, immer mit seinem Herz bei den Beleidigten war, also bei denen, die unterdrückt sind. Also deswegen angegriffen, deswegen hat er das verwendet. Und das erinnert mir ganz genau, diese erste im Krieg, diese Probentag, als ich dirigiert habe und dann natürlich irgendwie beim zweiten Satz fließen die Tränen, weil man hat im Kopf nur die Bilder, auch meine Angehörige, meinen Neffen zum Beispiel, Kinder, die sitzen in diesem Bombenshelter alle zusammen, wissen nicht, was uns erwartet. Und das war für mich absolut klar, dass diese ganze Hoffnung auf diese bessere Welt, die ist in der Kunst, ja. Also die andere Frage ist, wann werden wir das in der Realität verwirklichen können? Zum Beispiel tief schockierend war für mich ein von letzten Briefen, der jetzt vor kurzem erst gefunden worden war und erforscht, wo der Beethoven schreibt an einen Freund, du musst nach Russland reisen und du wirst dort schockierend erleben, dass immer noch die Menschen werden dort unter ihren Würden behandelt. Und wann werden wir überhaupt dazu kommen, dass der Mensch, und dann auch großgeschrieben, als Mensch sozusagen lebt, also fähig ist, Mensch zu sein? Also diese Frage. Und das ist, die Kunst ist für mich das sozusagen Gegenpol oder Gegenteil von einer Welt, wo wir unsere, von der Realität, genau, wo wir unsere Träume kreieren können, wo wir diese, das ja Ideal, nicht nur harmonische, ja, das ist, weil
die Möglichkeit ja, des Ideals,
aber
ne?
Ja, aber die Kunst zeigt ja auch nicht nur Ideal. Die Kunst zeigt auch Traumas, die Kunst zeigt auch Konflikte und das Hässliche auch, damit wir das im Kontrast überhaupt erst begreifen und verstehen und nochmal immer wieder erleben. Also sozusagen die Kunst ist ein Raum für mich, wo die ganze menschliche Erlebnisse konserviert werden können für wie für immer und übertragen auf die nächste Generation.
Ja, Oksana Lynev war das. Überhaupt war bei Alles klar Klassik in den letzten 100 Sendungen die Weltpolitik immer wieder wichtig. Wir müssen, waren wir immer, transparent sein. Wir sind am Vorabend des großen Duells zwischen Donald Trump und Joe Biden. Ihr wisst morgen, wie es ausgegangen ist. Wir wissen es derzeit noch nicht. Aber was wir wissen ist, dass gerade Ron DeSantis in Florida, also einer aus Trumps Republican Party, über Nacht die gesamten Kultursubventionen gestrichen hat. Es gibt null, von heute auf morgen keine staatlichen Förderungen mehr für Kulturinstitutionen in Florida. Das ist schon hart, oder?
Und das kann der als Gouverneur einfach alleine?
Das kann er ganz alleine machen. Ja, er ist nicht Florida, Wahnsinn. Es ist in wo ist er denn? Ron DeSantis.
Das weiß ich nicht.
Verdammte Hacke.
Weiß ich nicht.
Reiche ich gleich nach. Genau. Ja, und Donald Trump war auch ein Thema bei uns. Und zwar, als wir die Sopranistin Joyce DiDonato gefragt haben. Hören wir da auch nochmal rein, oder?
You sing about peace.
Joyce DiDonato, Sie singen über Krieg und Frieden. Können Sie die Welt damit verändern?
Yes, I already am. People come to the concert and
oh ja, das passiert ja dauernd. Die Leute kommen ins Konzert, machen eine gemeinsame Erfahrung und die bleibt. Für diese Leute hat sich die Welt vielleicht tatsächlich ein bisschen verändert. Aber gerade die Kunst der Oper zeigt, wir haben die gleichen Probleme, seit es Menschen gibt. Liebe, Eifersucht und Kriege. Man könnte ja auch sagen, wir haben überhaupt nichts von der Oper gelernt.
So actually one could say we don't learn anything from opera.
I've thought a lot about this during this project and they
Ich habe viel darüber nachgedacht. Die Leute sagen ja, die Geschichte wiederholt sich. Ich aber glaube, dass sie sich in spiralförmigen Kreisen bewegt. Wir kommen also nie am gleichen Punkt wieder an, sondern bewegen uns immer wieder auf einer neuen Dimension und vielleicht verbessern sich die Dinge ja auch. Statistisch gesehen geht es uns so gut wie nie. Gut, das könnte sich ändern, aber selten gab es weniger Morde und Kriege als heute. Es ist die friedlichste Zeit seit langem, in der wir leben. Es muss also einen Grund für Hoffnung geben. Ich glaube, wir haben uns entwickelt, aber natürlich, es gibt noch viel zu lernen und Musik ist der beste Lehrer in dieser Sache. Die großen Meister zeigen uns so viele Möglichkeiten, die in uns allen stecken. In Europa erwarten wir von Politikern irgendwie noch kultiviert zu sein, weil kultivierte Politik uns sicherer leben lässt.
Yes, people that are cultured and educated.
Ja, kultivierte Menschen treffen nicht immer, aber meistens bessere Entscheidungen. Sie haben Zugang zu den Ideen der Menschlichkeit, zu Gedanken, die größer sind als sie selber. Unkultivierte und narzisstische Menschen mit großem N sind da ganz anders. Es ist eine verrückte Zeit, in der wir leben. Man sagt, Donald Trump kann sich nicht lange konzentrieren. Eine Oper ist wahrscheinlich zu lang für ihn. Aber welche Arie würden Sie ihm am liebsten schicken?
What aria would I send to President Trump?
Da muss ich nachdenken. Crude Furie von Händel vielleicht oder Piangero, alles Händel. Wenn er endlich weg ist, vielleicht Non più mester.
Piangero, once he's removed from office, non più mester. Yeah, I could keep going. Yeah.
So it's a whole new Eine neue CD, das wäre doch eine Idee. Meine Lieder für Donald.
My songs for Donald or something.
After the Trump. Yeah, okay. I've made note. Hallelujah. Hallelujah.
Ja, Mr. Trump, das ist was ja ein launiges Interview mit Joyce DiDonato geführt. Ich fand es ja ein bisschen an der Oberfläche auch, eine solche Allgemeinplätze. Ja, Musik verändert die Welt und das Leben der Menschen und also so ein bisschen erwartbar. Aber sag mal, wenn du eine Arie Donald Trump schicken könntest, was würdest du denn schicken? Weil war ja ganz lustig, was sie geantwortet hat.
Ah, das ist aber... Ich würde ihm natürlich wieder was von Mozart schicken, wahrscheinlich. Aber das wird er gar nicht verstehen. Ja,
warum?
Na, weil er sich konzentrieren müsste und weil er Doppeldeutigkeit verstehen müsste. Und weil er einen Unterschied zwischen Musik und Text verstehen müsste. Ich würde gar nicht mehr an den verschwenden. Ich würde dem einfach nur Stille schicken. Echt Knast. keine Ahnung. Übrigens, Ron DeSantis doch Florida. Nur das. Was würdest du ihm denn schicken? Ja. Du hast dir mit Sicherheit, wenn du mich fragst, Gedanken drüber gemacht.
Ja, das stimmt. Du kennst mich einfach schon zu gut. Ja, ich habe mir tatsächlich, als ich mir diesen Ausschnitt von Joyce DiDonato angehört habe, habe ich mir gedacht, was würde ich denn ihm schicken? Und habe gedacht, ich frage dich das dann auch gleich.
Mhm.
Ich würde ihm tatsächlich auch Mozart schicken, und zwar in diesen heiligen Hallen, dieser Rastro-Arie. So, männlicher Opernsänger, findet er bestimmt gut.
Sehr gut.
Inhalt auch super. Oh, jetzt habe ich hier irgendwie so einen Frosch im Hals.
Ja, lass ihn rausspringen.
Und schön kurz.
Ja, ist schön kurz. Genau, das würde nämlich mit Wotan nicht passen, ne? Der daran scheitert, an Verträgen, die er brach. Ich glaube.
Und eine humanistische Botschaft, ja, das wäre eine gute Arie für ihn.
Ja, ist gut. Okay, schicken wir ihm den Sarastro.
Wer soll singen? Wer soll singen?
Das muss natürlich René Pape, übrigens auch Gast bei uns. René Pape natürlich.
René Pape, alles
klar. Keiner singt so schön wie René Pape.
Okay.
Willst du jemand anders? Matti Salmi nochmal ausgraben vielleicht.
Nee, exhumieren wollen wir jetzt niemanden.
Aber vielleicht wäre es auch so von einem Kastraten oder sowas. Einfach um nochmal so die Diversity Trump auch unterzubringen. So im Sopran vielleicht, ja, in diesen heiligen Hallen im Sopran.
Soweit ist er noch nicht. Soweit ist er noch nicht.
Na, soweit ist er noch nicht, aber soweit sind die Bayreuther Festspiele. Auch das immer wieder Thema bei uns. In der gleichen Sendung wie Herr Gerhaher, der ja eher für eine historisch korrekte und informierte Aufführungspraxis von Opern in unserer Gegenwart plädiert hat. So sehr glaubten die Bayreuther Festspiele daran, dass Experimente und eine ewige Neuerfindung des Immergleichen, nämlich des Kanons von Richard Wagner, in Bayreuth wichtig ist, um die Oper am Leben zu halten. Und das ist meine Gretchenfrage an dich, liebe Doro. Wie hältst du es denn mit dem Regietheater?
Oh, ich muss jetzt gerade erstmal mit Champagner nachspielen.
Gurgeln. Die Zähne putzen. Ja.
Nein, es ist nur Wasser. Also mit dem Regietheater, ich finde es ja meistens interessanter als diese Ausstattungsregie. Mhm. Ich lasse mich da gerne drauf ein und finde aber auch gerne Sachen total toll und auch total bescheuert. So, also ich mag, dass es polarisiert und dass es anders gedacht ist und manches geht überhaupt nicht auf und ich denke mir so, oh, what? Was macht ihr? Und dann kann man aber immer noch die Augen zumachen und schöne Musik meistens genießen und es gibt mir aber immer zu denken, entweder im Positiven oder im Negativen und das mag ich.
Hören wir mal, was Katharina Wagner dazu sagt.
Ich finde auch das Wort Regietheater manchmal sehr schwierig, weil es gibt ja so viele verschiedenste Formen, was die Leute als Regietheater bezeichnen. Und wenn wir genau hinschauen, hat das ja so viele Abstufungen auch. Ich meine, nimm Marthaler, der als Regietheater bezeichnet werde, nimm Neuenfels, die sind ästhetisch völlig anders. Und trotzdem werden alle in dieselbe Schublade gesteckt. Also insofern finde ich diese Begrifflichkeit auch sehr pauschal. Und das kann natürlich ein Spiegel der jetzigen Zeit und der jetzigen Gesellschaft sein, muss es aber nicht. Also,
ist ja auch interessant, ne? Vielleicht ist das auch das falsche Denken, was wir machen. Wenn man die Inszenierung deines Vaters anschaut, Wolfgang Wagner, das waren ja oft sehr statische Inszenierungen, aber letztlich auch eine Art von Regietheater, weil der Regisseur Figuren einfach geführt hat. Also kann es sein, dass es sozusagen auch um handwerkliche Aspekte geht und gar nicht immer um die Innovationsaspekte? Dass wir das verlieren?
Es geht grundsätzlich um beides. Also ich meine, du solltest auch als Regisseur auch unbedingt dein Handwerk können. Gerade wenn du 4 Abende Ring inszenierst, solltest du unbedingt handwerkliche Aspekte beherrschen.
Sonst fliegt der dir in der Walküre um die Ohren, ja.
Natürlich. Oder ich meine, auch große Choropern, das ist unabdingbar. Das gehört absolut mit dazu. Das ist nicht nur Dramaturgie-Regie. Und Regie führen ist schon auch ein Handwerk.
Aber eben, wenn wir sagen, dieser Topos Netflix oder wenn wir deine Meistersinger gesehen haben oder deinen Tristan oder auch ja ganz unterschiedlich, Meistersinger sehr viel Gegenwartsbezug, Tristan eher tatsächlich eine lyrische Form von Lesart. Ist das für dich immer wieder eine Grundfrage, wie stelle ich den Kram ins Heute oder ist die auch manchmal gar nicht so wichtig, weil man sagt, mich interessiert gerade hier das Innenleben der Figuren. Also
es muss nicht unbedingt immer das Heute sein. Genau. Also das ist, glaube ich, so eine Unterstellung, die man Regisseuren gerne unterstellt und sagt, es muss unbedingt heute sein. Nein, es muss nicht unbedingt immer das Heute sein. Manchmal ist es sogar schön, es sozusagen etwas zeitloser zu beurteilen. Also das Heute muss nicht zwingend vorkommen. Es kann sein, dass es vorkommt, weil es für den jeweiligen Kollegen, für die jeweilige Kollegin sehr wichtig ist. Aber es ist nicht zwingend, dass jetzt jeder Regisseur erstmal hergeht und sagt, so, wie versetze ich das jetzt ins Heute? Ich glaube, das ist keine nicht die Grundfrage, die sich jede Kollegin und jeder Kollege beim Konzeptionieren einer Regie stellt, nein.
Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund auch hört, hier in Prag ist irgendwie totaler Polizeieinsatz. Es ist kein Regietheater, das sind Sirenen, die kann ich aber leider nicht ausschalten.
Ich höre es nicht.
Ach, du hörst es nicht, ja, dann ist ja gut, dann hören die anderen vielleicht auch nicht. Aber Sirenen, apropos, jetzt kommt so ein Landesübergang, pass auf. Die Sirenen lässt auch ein Dirigent bei uns heulen, weil er sagt, unsere Orchester müssen reformiert werden. Wladimir Jurowski, gerade verlängert, an der Staatsoper in München, an der Bayerischen Staatsoper. Eine spannende Debatte, oder? Die wir jetzt nochmal kurz gleich hören werden. Jurowski sagt, unsere Orchester sind unbedingt renovierungsbedürftig und können nicht so weitermachen, wie sie aufgestellt sind. Hat er recht?
Bestimmt.
Ich finde ja, und ich finde, also man hat das auch bei der Vertragsverlängerung von Jurowski gemerkt, angeblich gibt es ja großen Widerstand aus dem Orchester, aber natürlich, Orchester sind ganz oft widerständisch gegen alles, was sich verändert. Sie glauben oft, dass alles so bleiben muss, wie es ist, weil die Privilegien natürlich auch sehr hohe sind. Nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, müssen wir ein bisschen Revolution wagen. Und wie die Revolution aussieht, die Wladimir Jurowski vorschlägt, das haben wir ihm auf den Orchestertag gefragt. Und hier ist seine Antwort.
Die Prozesse, die in England vor circa 20, 25 Jahre begann, eigentlich noch früher. Denn die große Orchesterkrise in England war so am Ende der 80er Jahre angekommen. Und das war das erste Mal, dass der englische Staat den Orchestern ernsthaft unter die Arme greifen musste mit einem Hilfsprogramm, damit sie überhaupt nicht untergehen. Denn sie haben sich, ich würde metaphorisch sagen, zu sehr verspielt. Die waren in ihrer Routine so drin, dass sie einfach nicht gemerkt haben, als die große Krise ankam. Aber nach dieser Krise, und ich begann in London zu agieren Ende der 90er, Anfang der Nullerjahren, da war ein ganz anderes Selbstverständnis für die Rolle der Orchester, der Rolle der künstlerischen Kollektive, die dann auch anfingen, wie Pilze nach dem Regen zu sprießen. Und das hat sich bis jetzt eigentlich nicht rückgewandt. In London habe ich das eigentlich nur so erlebt. Und dann entstanden die ganzen jungen Orchester, wie zum Beispiel dieses wunderbare Aurora-Orchester, was auch nicht nur Kurenzes spielt im Stehen, auch die Aurora-Leute spielen im Stehen und auswendig.
Was an sich noch keine Qualität ist, ja?
Nein, aber die... Aber
tatsächlich, viele deutsche Orchester spielen im Liegen fast noch, ja?
Ja, das will ich jetzt gar nicht kommentieren, wobei ich sagen muss, dass bei uns jetzt im Rundfunkorchester hier in Berlin hat sich die Haltung, die schon immer extrem gewissenhaft und sehr ernsthaft war, sie hat sich noch verändert in Richtung Risikofreudigkeit. Ich glaube, das ist das, was die englischen Orchester schon immer ausgezeichnet hat. Diese unglaubliche Risikobereitschaft, die teilweise in den ziemlich schrecklichen Verhältnissen fußt, in denen sie leben. Sie müssen dieses Risiko auf sich nehmen, sonst gibt es überhaupt nichts. In Deutschland ist alles durch die unglaublich langen Probezeiten und die reichlichen Subventionen bis jetzt alles gesichert gewesen. Und da nehme ich mir eher die freien Ensembles als Beispiel. Ich habe United Berlin als so ein Ensemble erwähnt, aber es gibt auch Ensembles wie Ensemble Modern oder dann die ganzen alte Musikgruppen.
Die, das Musikus, die angefangen genau, haben damals.
Die sich über dem Wasser halten mussten.
Aber ist das denn umsetzbar? Also das ist ja ein schönes Ideal, dass man denkt, so ein Symphonieorchester könnte jetzt so flexibel sein. Also wir haben das mit der Kammerphilharmonie Bremen vielleicht, so ein Orchester, was fast eine philharmonische Größe hat, aber noch flexibel ist. Aber ist das überhaupt durchzusetzen mit Tarifverträgen, mit all diesem Kram, mit dem sie sich dann auch noch auseinandersetzen müssen?
Also so genau kann ich das nicht beantworten. Wir sind gerade dabei, diese Frage zu lösen für uns. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Wege. Die Tarifverträge sind natürlich eine ewige Bremse, eine ewiges Hindernis, weil sie sind im Endeffekt das, was den Musikern in Deutschland die soziale Sicherheit gibt, die es anderswo nicht gibt. Und das wäre natürlich fatal, wenn diese soziale Sicherheit komplett wegfallen würde.
Ja, das war der eine Dirigent zu den Orchestern. Ich muss aber trotzdem noch mal sagen, Du hast gerade gesagt, ja, renovierungsbedürftig, das ist richtig. Trotzdem ein Hoch und ein Lob auf die deutsche Orchesterlandschaft. Also diese Diversität in der Orchesterlandschaft ist wirklich großartig. Von kleinsten Ensembles bis zu den großen Orchestern ist unglaublich viel da und sehr erhaltenswert.
Absolut.
Aus meiner Sicht.
Absolut. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass man da auch ein bisschen sehen muss, dass man nicht stehen bleibt und nicht starr
absolut,
bleibt.
Absolut,
also, ja. Da hat Jurowski schon recht. Und,
ja, bin da auch total bei dir, auf jeden Fall. Ja.
Jemand, der sich eher inhaltlich Sorgen macht, ist Franz Welser-Möst, auch in unserem Podcast. Übrigens, jetzt könnt ihr alles nachhören, alles auf Apple Podcast, Spotify, wo auch immer, Amazon, könnt ihr einfach bei Alles klar Klassik mal schauen und gucken, welche Themen ihr verpasst habt und welche euch interessieren, weil das ist nicht nur die 100. Sendung, sondern das ist auch die letzte Sendung vor der Sommerpause. Das heißt, ihr könnt euch eindecken mit noch nicht gehörten Sendungen und sie mit auf die Karibik, wo fährt man in diesem Sommer hin? Mit nach Griechenland, Mallorca oder an die Nord- oder
Ostsee. Das frage ich dich auch gleich, wo du diesen Sommer hinfährst. Aber das machen wir zum Schluss.
Aber das Inhaltliche ist tatsächlich, dass Franz Welser-Möst sagt, die Zukunft der Musik liegt in der Qualität der Musik.
Na, ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir in einem Zeitalter leben, wo die Verpackung anscheinend viel wichtiger ist. Was kann ich verkaufen? Was sieht von außen gut aus? Und nicht, worum geht's? Also, dass jemand, der Chef ist bei einem Orchester, eigentlich von dem man verlangen sollte, dass er eine Vision hat für die Institution, der vorsteht.
Langfristig auch, ne?
Ja, Visionen haben das eigentlich so an sich, dass sie langfristig gedacht sind und dass er auch eine Philosophie vertritt, mit der diese Institution prägen will. Und das scheint etwas aus der Mode zu sein, aber ich glaube, trotz allem unabdingbar. Denn ein Orchester sollte ja auch weiterleben können und nicht nur über die nächste Schlagzeile hinaus.
Oh, hat er nicht einen schönen österreichischen Akzent immer, Franz Welser-Möst? Ich höre ihm ja so gerne zu.
Ah.
Ich finde es ja ganz, ganz toll.
Der Franz.
Aber er hat ja gerade gesagt, man soll nicht immer nur so auf die Verpackung und nicht so oberflächlich ja,
genau.
Und so.
Nimm dir das mal zu Herzen.
Habe ich mich gleich ertappt gefühlt, auch mit Lorenzo Viotti. Aber ich finde auch von Herrn Welser-Möst, wie er spricht und so, finde ich auch sehr angenehm.
Ich habe gerade besprochen mit einer Autorin bei Backstage Classical und ich hoffe, dass sie jetzt drüber schreibt, einfach mal vollkommen ohne auf die Musik zu achten, der Battle zwischen Lorenzo Viotti und Klaus Mäkelä. Die beiden Männertypen, so eine Frau schreibt über Männer, wie früher Männer über Frauen geschrieben haben. Verstehst du, was ich meine? So dieses so.
Ja, so sexistisch.
Ja, genau. Pay them back. Ja. Mhm. For 100 years of Masochism. Machismus, so heißt das, glaube ich. Ne? Genau.
Ja, genau.
War für euch Masochismus und für uns Machismus. Ja, wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall. Du wärst dann bei Viotti, ne?
Hundertprozentig. Ja. Aber Klaus Mäkelä wäre. Kommt drauf an, was wir an dem Abend machen.
Ich finde, er hat schon den geileren Style. Also ich finde, Klaus Mäkelä hat schon den geileren Style irgendwie. Das ist für mich.
Ja, aber ich finde, Lorenzo Viotti hat den geileren Hintern.
Mit der Schweizer Fahne drauf.
Weiß ich jetzt nicht, aber man sieht die auch immer von hinten. Also man muss da ja hingucken.
Okay, so. Genau so wollte ich es haben. Genau so. Ja, genau. Mhm. Stell dir das mal vor, das würden wir jetzt, weiß ich nicht, Oksana Liniv und Marie Jacot.
Ach komm. Ja? Ja, okay, das ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber Axel, wie oft ich schon irgendwelche Entscheider oder Akteure in leitenden Positionen in Theatern über die Hintern von irgendwelchen Sängerinnen und andere Körperteile absprechen hören, also okay. Das ist echt, das ist hier Kindergarten, das, okay. Was ich gerade gesagt habe.
Dann ist ja gut, dann
komm. Schreibt alle Beschwerdebriefe an Axel. Ja, an
genau.
Mich, bitte.
Ja, genau. An an redaktion@allesklarklassik.de könnt ihr alle eure Geburtstagswünsche schicken. Wir freuen uns sehr. Wir haben immer auch wieder bei Alles klar Klassik Strukturprobleme angesprochen. Wir hoffen, dass wir sie immer ansprechen, bevor sie relevant werden. Im Interview mit dem Intendanten der Metropolitan Opera, mit Peter Gelb, hat er uns von Strukturproblemen erzählt, die leider viel zu lange verpennt wurden und inzwischen zu einer großen Krise des Opernhauses oder der Oper an sich in den USA geführt haben. Wollen wir erstmal reinhören, bevor wir drüber sprechen, Doro?
Ja.
Na, also find los. Ich gut.
Well, I think yes. I mean, to a certain degree. I mean, obviously there were enough loyal opera lovers to sustain the art form, but
ja, klar. Es gibt genügend loyale Opernliebhaber, die sich für die Kunst eingesetzt haben, aber die Leute, die die Institution leiten, haben lange nicht begriffen, was eigentlich schon begonnen hatte. Das Publikum überalterte und die alten Opernfans, die das Haus noch irgendwie über Wasser gehalten haben, haben von diesem Problem abgelenkt. Überlegen Sie mal, mein Vorgänger, der große Rudolf Bing, hat die Oper umgezogen von der 39. Straße zum heutigen Spielort beim Lincoln Center. Da musste er sich noch entschuldigen, dass es keine Einzeltickets gab, weil das ganze Haus mit Abonnements ausverkauft war. Was waren das für Zeiten? In den folgenden Dekaden wurde dieses Publikum dann aber eben auch älter und nun ist es zum großen Teil einfach nicht mehr da. Das Problem ist, anders als alle anderen Kunstformen im 21. Jahrhundert, hat die Oper vergessen, sich zu bewegen. Im Kino oder in der bildenden Kunst war all das selbstverständlich. Es war klar, dass sie sich immer wieder mit der Gegenwart auseinandergesetzt haben. Die Oper hat das in diesem Maße nicht getan.
Every art form that has managed to survive and thrive in the 21st century has evolved. Whether it's the cinema, cinema or visual art, it changes and it gains new audiences.
The interesting thing is, if we see that from Germany or Austria, where we still have a healthy, rather healthy... Ja, in Deutschland oder Österreich beobachten wir all das genau, was in den USA passiert. Wir wissen, McDonald's kam von den USA 5 Jahre später nach Europa. Die Nike-Turnschuhe ebenso. Wird jetzt auch die Opernkrise ein Exportschlager, der aus den USA nach Europa kommen wird? Und wenn ja, was raten Sie, Herr Gerb, Ihren Kolleginnen und Kollegen in Europa?
What would be the advice from the States there?
Well, I mean, I don't want to presume to tell my colleagues in Europe what to do, but I do think that they certainly need to be aware, and I'm sure they are aware, because I do speak to them, that the audience is aging, and that I think that what they should be most frightened about is government funding.
Ich werde meinen Kollegen in Europa natürlich nicht vorschreiben, was sie zu tun haben, aber wir reden ja auch miteinander und ich sehe, dass sie durchaus verstehen, dass der Wandel auch sie erreichen wird. Wovor ich persönlich am meisten Angst habe, ist, dass sich die Staaten in Europa aus ihrer Unterstützung zurückziehen. Wir sehen ja jetzt schon erste Anzeichen. Nicht unbedingt in Deutschland, aber in anderen, oft nationalistisch regierten Ländern. Viele politische Führer besuchen die Oper schon gar nicht mehr, weil sie Angst haben, dass sie dann als elitär gelten. Für mich ist das ein Warnsignal, was die staatliche Unterstützung angeht. Und jeder, der ein Theater leitet, hat am Ende die Verantwortung, den Menschen zu dienen. Und dafür muss man auch an die Menschen denken und nicht in erster Linie an, mit Verlaub, die Kritiker oder die intellektuelle Elite.
Has a responsibility to serve the public. And to serve the public, you have to think about the public, not just about, what the music critics or the small, elitist group of intelligentsia might be wanting.
Peter Gelb, ja. Ich bin mal gespannt, ob uns das noch ereilen wird. Ich fand es ganz lustig, so eine Meldung der letzten Woche, wieder von deinen Freunden, mit denen ihr auch zusammengearbeitet habt, die mal wieder irgendwie Kulturkonsum in Berlin gezählt haben. Zentrum
das Institut für Teilhabe,
oder wie das heißt, genau.
Institut für kulturelle Teilhabe, Forschung.
Genau, die jetzt herausgefunden haben, dass nach Corona überhaupt gar nichts mehr beim Alten ist, dass wesentlich weniger Geld ausgegeben wird für Kultur und wesentlich weniger Leute gehen und dass die Probleme mannigfaltig sind. Nachdem wir doch vor 5 oder 6 Wochen gerade im Tagesspiegel gelesen haben, dass die Leute wieder in die Opern gehen. Also manchmal weiß man selbst nicht, was so ist.
Ja gut, aber ich gehe mal davon aus, dass dieses Institut für kulturelle Teilhabeforschung das mit Zahlen sehr, sehr seriös belegen kann.
Ja,
das und denke ich auch. Ich weiß jetzt nicht genau, woher der Tagesspiegel seine Zahlen hat, aber andere Frage, überrascht uns das?
Nein.
Überrascht dich das?
Nein, überrascht mich nicht. Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ich bin da so, ich habe schon gedacht, dass es nach Corona irgendwie einen Trend gibt, aber was ich beobachte ist, dass, also zum Beispiel die Opernhäuser in Wien und auch Wiener Symphoniker oder sowas, die können sich gerade nicht retten vor Leuten und dann bist du aber wieder irgendwo in Deutschland und merkst, boah, da ist echt gerade, die wissen nicht mehr, was sie tun sollen, weil die Leute einfach nicht wieder zurückkommen. Also ich glaube, es ist wirklich ein komplett also so nehme ich das jedenfalls wahr, Situations-, Ort- und chemieabhängiges Verhalten. Also es gibt Häuser, Regionen, wo die Leute wiederkommen. Das kann an Tourismus hängen, das kann an Publikumsnähe durch das Haus hängen. Und es gibt Orte, wo ihnen die Tür eingerannt wird. Also es ist ganz unterschiedlich und wahnsinnig heterogen. Das hätte ich so nicht erwartet.
Also mich hat es ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, dass sich das zwar das Verhalten irgendwie geändert hat, so mehr in Richtung kurzfristigere Planungen, weniger Abos und so, aber nicht in der Zahl der Besucher und Besucherinnen tatsächlich. Mhm. Aber gut, wie gesagt, ich beschäftige mich auch nicht jeden Tag mit dem Thema. Ich kann nur sagen, dass nach meiner etwas längeren Zeit in Italien, die ich jetzt ja hinter mir habe, ich schon sehr zu schätzen weiß, was für eine große, große Rolle überhaupt Kultur in Deutschland spielt und eben auch als Teil unseres kulturellen Erbes Dinge wirklich, also sich wirklich bemüht wird, von allen Seiten Dinge zu erhalten, Dinge am Leben zu erhalten oder neu zu beleben, zu transformieren. In Italien sieht das ein bisschen anders aus. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass bei uns die Diskussionen darüber viel verkopfter sind, viel intellektueller. Also ist jetzt ein ganz individueller Eindruck. Heißt nicht, dass das so sein muss, aber das ist das, was mir aufgefallen ist.
Aber dem können wir tatsächlich vielleicht nach den Ferien nochmal nachspüren, weil ich finde das schon ein interessantes Phänomen und wir haben jetzt ganz viele Studienobjekte mit diesen ganzen Häusern und den unterschiedlichen Verhaltensweisen, dass man da vielleicht tatsächlich auch irgendwelche Rückschlüsse ziehen könnte. Das wäre doch mal ganz spannend. Ein Interview.
Wäre spannend, ja.
Ja?
Ja, wir machen das zum Schluss. Ich stelle es zurück.
Okay.
Mach mal weiter.
Ein Interview, was für mich ein herausragendes Interview war, wo ich euch auch wirklich rate, hört euch nochmal die ganze Sendung über musikalische Bildung an, ist das mit Lydia Grün, der neuen, gar nicht mehr so neuen, Präsidentin der Musikhochschule in München, mit dem wunderbaren Satz, wir können keine Musikerinnen und Musiker für den existierenden Markt ausbilden, sondern wir müssen mit den Musikern und Musikern, die bei uns sind, den Markt von morgen vordenken. Und ich finde, Lydia Grün macht das eine großartige Arbeit. Ich glaube, es ist nicht so leicht, so eine große Institution wie eine Musikhochschule umzustellen. Und vor allen Dingen, das hat sich jetzt auch, dieses Interview ist schon älter, was wir euch jetzt vorspielen, ist schon anderthalb Jahre, glaube ich, alt. Aber sie ist ja gerade rausgekommen mit der Studie über MeToo, auch an der Musikhochschule in München, mit weiterhin erschütternden Zahlen, in einer wahnsinnigen Ehrlichkeit, in der sie das da macht, auch mit der Bitte um Entschuldigung. Und ich finde, sie ist da schon eine Pionierin, wie man mit Krisensituationen beziehungsweise auch wie man mit schwierigen Themen in unserer Gesellschaft umgehen sollte, nämlich nicht, indem man sie tabuisiert und unter den Tisch kehrt, sondern indem man sie analysiert, drüber spricht und versucht, Lösungen zu schaffen. Und das muss ich sagen, für mich die vielleicht Person unserer Podcasts, Lydia Grün.
Was wir dagegen tun können, ist eine Null-Toleranz-Politik. Mhm. Es gibt Grenzen und wenn die überschritten werden, muss es Sanktionen geben und gibt es auch Sanktionen. Das ist das eine und wir werden als Hochschulleitung dafür stehen, dass genau das passiert. Und das zweite ist, diese Grenzen sichtbar zu machen. Ja, ich muss ja von beiden Seiten, egal wen das jetzt betrifft, muss ich wissen, da ist die Grenze von jemandem. Und in diesem Prozess sind wir alle miteinander. Das ist nicht nur ein München-Thema, das ist ein allgemeines Thema von künstlerischer Lehre, sich zu überlegen oder dafür wacher zu werden als früher, zu sehen, wann überschreite ich etwas. Und das meinen nicht nur sexuelle Übergriffe, das ist das eine. Das andere sind die ganzen psychischen Übergriffe oder Machtmissbräuche, weil wir auch Wert darauf legen, auf ein sehr enges Verhältnis oder ein sehr persönliches und sehr intensives Verhältnis, zum Beispiel zwischen Lehrenden und Studierenden, weil die künstlerische Ausbildung darauf zielt, eine Persönlichkeit zu formen.
Natürlich.
Und das geht nur in einer beidseitig respektierten Partnerschaft. Mhm. Und das ist der zweite große, oder nicht der zweite, das sind eigentlich zwei parallele Schritte, dass wir sehr, sehr klar machen müssen, was Grenzen sind, wo die aufhören oder wo die stehen quasi und wie ich dann, je nachdem, auf welcher Seite ich mich befinde oder eigentlich, wie gesagt, wir reden von Partnerinnen und Partnern im professionellen Sinne, wie ich das respektiere.
Ja, und ein Klima zu schaffen, in dem das auch diskutiert werden kann natürlich. Ne?
Ja. Ja, und indem man Fragen stellen kann, indem man sich melden kann und indem man ein Netzwerk von Vertrauenspersonen hat, auf die man zugehen kann.
Ja, Lydia Grün. Ich war vorhin kurz abgelenkt, weil ich nämlich nebenbei in meinen Mails eine Mail rausgesucht habe, genau zu dem Thema, die du und ich bekommen haben. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht von wem, weil ich mit der Person nicht gesprochen habe, ob wir da namentlich können. Namen nennen sollen. Ja. Nee, also Namen nennen sollen. Ja. Aber diese Mail haben wir Ende April bekommen zum Thema Podcast Machtmissbrauch. Und ich möchte, die ist sehr lang, ich werde sie auf keinen Fall jetzt ganz vorlesen, aber ein paar Sätze, die ich ganz interessant fand. So, Direktorenkonferenz, also ich zitiere ja, Direktorenkonferenz hatte sich kollektiv von der studentischen Umfrage betroffen gezeigt, als ob das für sie alles neu wäre. Diese studentische Umfrage gibt es nun seit 4 Monaten und alle reden von Maßnahmen, Strukturen und wie man Studierende empowern könnte. Aber keiner hat in diesen 4 Monaten gesagt, also bezogen auf Direktoren in der Direktorenkonferenz, schon allein rechnerisch sind einige dieser Fälle bei uns passiert. Ich als Hochschulpräsident möchte von euch hören, kommt doch zu mir, ihr werdet von mir ernst genommen. Ich meine, wenn Präsidenten sich davor scheuen, mit Tätern zu reden, ihnen Konsequenzen anzudrohen, sie zur Rechenschaft zu ziehen, wenn sie also die Täter weiterhin gewähren lassen, wie sollen die Richtlinien, Beschwerdestellen und Aktionstage weitere Übergriffe verhindern? Eine Frage, die sie offen lässt. Dann hat die Person noch ein paar Links geschickt. Und hier sagt sie auch noch ein Zitat aus der Mail. Was die Münchner Studie nicht gemacht hat, ist die Frage nach eigener Täterschaft oder nach dem eigenen Überschreiten der Grenzen anderer. Fragen wie, hatten Sie schon mal Situationen, wo Sie sich hinterher fragten, ob Sie möglicherweise zu weit gegangen waren? Oder haben Sie schon mal aus pädagogischen Gründen beim Unterrichten den Körper der Studierenden berührt, obwohl diese das nicht wollten? Die sind nicht vorgekommen, das war auch noch eine Kritik. Und zum Schluss sagt diese Person, das Problem ist, dass alle sagen, dass Betroffene sich gegen Übergriffe wehren müssen, reden müssen. Aber wenn sie reden, ist es auch nicht recht. Es ist eine Art Doppelbotschaft, die an die Betroffenen gesendet wird. Du musst reden, aber wenn du redest, bist du die Böse, die Vorwürfe erhebt oder der Böse, der Vorwürfe erhebt und wir behandeln dich wie Luft. Du musst reden, aber bitte belästige uns nicht damit. Das muss sich ändern. Herzliche Grüße sowieso. Also, ja, ich will damit sagen, diese Studie ist ein guter Anfang und wie Lydia Grün damit umgegangen ist auch, bin ich total bei dir und es gibt noch viel zu tun.
Ja, man sieht daran auch, wie viel Perspektiven so ein Thema hat und wie komplex es natürlich ist, ne? Und was alles absolut kaputt gemacht werden kann durch eben Täter, die und durch ein Unrechtsbewusstsein. Also das ist wirklich, es ist so viel aufzuarbeiten danach. Es sind so viele Scherben da und auf so allen Seiten. Also es ist wirklich, das ist a never ending story. Umso wichtiger, wie du sagst, ne? Also dass sich viele dran beteiligen an so einem Diskurs und natürlich, dass man ihn auch offen und angstlos führt. Ja.
Und eben nicht so theoretisch, sondern so und so viel Prozent gibt es und da wir wollen was dagegen machen und da gibt es Beschwerdestellen, sondern zu sagen, es sind auch in meiner Amtszeit Dinge passiert, ich möchte das genau wissen. Absolut. Ich möchte, dass jeder, der da betroffen ist oder der da was auch immer angekreuzt, angegeben hat, zu mir kommt und mit mir spricht. Absolut. Also das ist nochmal so, fand ich nochmal so einen ganz guten Aspekt. Aber es gibt viel zu tun, finde ich, ist eine super Überleitung in die Sommerpause.
Ja, Sommerpause. Und nochmal der Hinweis, das ist die 100. Sendung und das heißt, ihr habt jetzt 100 Sendungen, die ihr nachhören könnt, weil wahrscheinlich habt ihr nur 84 gehört, dann bleiben noch
84,7. Ja, also. 16 kann man wir machen aber keine 16 Wochen Sommerpause.
Nein, sondern wir machen 8 Wochen Sommerpause. Ja, genau, jetzt staunen alle. Aber wir gönnen uns mal so einen richtigen Sommer. Jetzt ist Ende Juni, Juli, August ist bei uns Sommerpause. Ende August kommen wir wahrscheinlich wieder und freuen uns schon auf euch.
Genau. Was machst du im Sommer?
Soll ich dir ganz ehrlich sagen, wie immer, ich weiß es noch gar nicht. Also ich habe noch nichts gebucht. Wir wissen.
Ach, du fährst doch bestimmt nach Bayreuth, so wie ich dich kenne.
Ja, gut, das ist klar. Ich fahre jetzt erstmal nach Hamburg in die Elbphilharmonie. Da mache ich so einen Lohengrin-Abend mit Kammermusik. Dann bin ich beim Schleswig-Holstein Musikfestival.
Wann machst du das denn?
Das mache ich heute in einer Woche. Also Freitagabend könnt ihr in die Elbphilharmonie Kleiner Saal kommen. Da erzähle ich euch ein bisschen über Lohengrin. Und
Axel, weißt du, dass da eventuell Deutschland im Viertelfinale spielt?
Nicht im Ernst, ne? Ja, das macht nichts. Wir machen Live-Übertragung und das moderiere ich dann auch noch mit.
Okay. Du gibst dann immer den Stand durch.
Also ja, vielleicht fällt es einfach auch aus, weil dann muss ich dann Deutschland gucken natürlich. Dann, dann hört ihr es nur mit Kammermusikensemble, das kann auch sein.
Na, erstmal Achtelfinale gewinnen, ja, ne?
Okay. Also, genau. Und dann geht es weiter nach Schleswig-Holstein. Da arbeite ich mit Schülerinnen und Schülern zusammen beim Musikfestival, auch traditionell schon in Sommerferien. Da machen wir ein Journalismusprojekt eine Woche lang und begleiten dieses Schleswig-Holstein Musikfestival mit Schülerinnen und Schülern journalistisch und überlegen uns verschiedene Formate und machen da Videos, Texte, Interviews und so weiter und so fort. Dann sind die Bayreuther Festspiele, diesmal mit 2 Open Airs, kostenfrei am 24. und am 30. August. Also da können wir uns auch sehen. Und danach ist traditionell, danach bin ich auch noch bei den neuen Festival in Neuschwanstein und moderiert 2 Abende und dann ist tatsächlich Sommerpause und Sommerferien. Und wo ich dann bin, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Wo fährst denn du hin?
In die Ferien, meinst du? Oder ja. Jetzt? Oder was ich mache? Ja, in die Ferien. Also sagen wir mal so, Juli und August arbeite ich natürlich auch, ganz normal. Ich mache jetzt ja nicht 8 Wochen nur Pause. Und zwischendurch bin ich mal auf Sylt und mal in Südfrankreich.
Ah, ist doch schön. Und hast du dir was für ein Fest? Du fährst mit Sicherheit nach Salzburg.
Nö. Nee, mit Sicherheit nicht.
Nimm das, Markus. Nee.
Nein. Also,
dann treffen wir uns dieses Jahr nicht in Salzburg, leider. Okay. Weil ich bin auch nicht da.
Wir haben uns
nie
in Salzburg getroffen, Axel. Nein. Wir treffen uns auch dieses Jahr nicht in Salzburg, richtig.
Treffen wir uns dieses Jahr wieder. Und wollen wir uns mal verabreden, uns dieses Jahr wieder nicht in Salzburg zu treffen?
Ja, und auch nicht in Tokio. Ja. Und auch
fahr doch mal nach Aix-en-Provence und erzähl uns mal, wie es da war.
Ich sag ja Südfrankreich.
Ah, fährst du nach Aix-en-Provence und guckst dir da was an?
Das erzähle ich euch nach der Sommerpause. Aber
bitte tu das mal, das würde mich sehr interessieren.
Ja.
Genau. Okay. Aber guckst du noch irgendwie was Sommerfestival oder machst du auch Pause?
Das habe ich noch. Das habe ich jetzt noch nicht festgelegt. Also ich habe so ein paar Ideen, aber es ist noch nicht so spruchreif, dass ich das jetzt hier jetzt schon festlege.
Da gehörst du zum typischen neuen Publikum, Spontanentscheider. Das ist das, womit die alle zu kämpfen haben. Aber bei gutem Wetter sind die Leute spontan auch alle da.
Ach, mit mir muss doch niemand zu kämpfen haben. Ich gehe auch bei schlechtem Wetter gerne ins Theater.
So, sehr gut.
Ich habe halt vielleicht noch andere Dinge vor.
Davon erzählt uns Doro in 4 Wochen. Hier, gleiche...
Nein, in 8, in 4.
Entschuldigung, in 8 Wochen. gleicher Platz. Euer Abo bleibt bestehen. Ihr kriegt dann einfach Bescheid. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, wenn wir wieder anfangen, schnell noch eben Alles klar Klassik abonnieren. Dann macht's Pling bei euch und der nächste freie Podcast ist hier da. Vielleicht melden wir uns aber auch mal mit einem Hot-Zwischenruf. Haben wir letztes Mal auch gemacht, ne? Aus Bayreuth, aus Dings. Das ist nicht auszuschließen.
Vielleicht schicken wir mal... nicht audiovisuell, wie heißt denn das, wenn man nur hört, nicht auditiv? Ja, also, ja, ich weiß es jetzt nicht, ist egal. Ja. Vielleicht schicken wir eine Postkarte,
ein Audiogramm.
Eine Podcastkarte.
Ein Audiogramm. Ein Audio. Wir schicken ein Audiogramm, genau. Ja. Doro, herzlichen Glückwunsch. Du hast es mit mir 100-mal ausgehalten und es wird auch noch weitergehen, weil der Sommer ist irgendwann
zu Ende. The pleasure was all mine.
Yes.
Ja.
Heute Abend trinken wir aufeinander.
Ja.
Und
viel Spaß in Prag.
Ihr dürft auch eine Flasche öffnen da draußen. Haltet die Ohren steif.
Hab einen schönen Sommer und ihr alle da auch.
Das ist schon toll. Großartig.
Ja, 100 ist super. 100 ist gut.
Ciao, ciao.
Also, lieber Axel, auf die nächsten 100.
Ciao, Doro. Tschüss. Bis dann. Tschüssi alle. Ciao.